Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, auf die heutige Folge freue ich mich schon länger, denn heute wird es ein bisschen spicy. Wir sprechen über Klassik und Sex.
Ja.
Wie erotisch.
Reiches Thema.
Reiches Thema. Ein gar nicht taktloses Thema. Ein eigentlich sehr taktvolles Thema.
Ja, das kommt jetzt darauf an, auf wie viele Szenen wir kommen, die wirklich taktvoll komponiert sind. Aber das gibt's auch, ja.
Ich habe taktvoll eher gemeint im Sinne von, wenn alle Beteiligten denselben Takt schlagen, dann geht das Ganze auf. Wir wollen darüber sprechen, wie erotisch ist die klassische Musik? Wie klingt das Liebesspiel bei verschiedenen Komponisten? Und welche Stücke haben es vielleicht auch ohne Absicht des Komponisten auf Schlafzimmer-Playlists geschafft.
Mhm,
also viele Fragen. Wenn man sich auf Streamingdiensten einen Film anschaut, dann kommen oft am Anfang so Hinweise, auch Triggerwarnungen genannt. Da steht dann zum Beispiel, dieser Film enthält sexuelle Darstellungen. Auf wie viele Opern würde denn dieser Hinweis zutreffen?
Naja, da geht's ja im Prinzip bei diesen Sachen letztlich immer um die Optik. Also wo ist das zu sehen, was Jugendliche nicht sehen sollten, im Kino oder im Fernsehen? In der Oper, dass etwas gezeigt wird, was sozusagen wirklich nicht jugendfrei ist, das gab's in jüngster Zeit bei neuen Sachen, die aber wahrscheinlich eh niemand erleben will. Aber so in der klassischen Operngeschichte ist was als anzüglich empfunden werden könnte, immer so verschleiert, dass man sich was denken kann dazu, vor allem wenn man die Musik hört, dass aber sicher nichts auf der Bühne passiert, was nicht jugendfrei ist.
Also kurz gesagt, die Regisseure würden in ihren Inszenierungen eine Sexszene eher nicht zeigen, aber die Musik macht sie trotzdem deutlich.
Genau, und also ich meine, je unverfrorener die Regisseure sind, heutzutage umso eher können sie natürlich, jetzt sagen wir eines der berühmtesten Beispiele, der Rosenkavalier von Richard Strauss, beginnt eigentlich mit einer Bettszene, aber bei geschlossenem Vorhang. Das heißt, wir hören, was zwischen diesen beiden Menschen geschieht, bevor der Vorhang aufgeht, weil da ist dann die Morgendämmerung und draußen zwitschern die Vögeln und die beiden liegen im Bett miteinander. Das wurde ja bereits bei der Uraufführung so zensuriert, dass keinesfalls die beiden nach Aufgehen des Vorhangs miteinander im Bett sein durften.
Die sind schon aufgestanden.
Die müssen schon aufgestanden, schon angezogen.
Sie ist schon in der Dusche.
Ja, oder mehr oder weniger. Sie sitzen bereits am Kanapee und warten auf das Frühstück.
Okay. Aber als Opernbesucher möchte man ja trotzdem klar wissen, dass dieser Akt stattgefunden hat, weil ich vermute, der ist für die Handlung relevant.
Ja, ist für die Handlung relativ relevant. Ich meine, das müsste man nicht hören, um zu wissen, dass wenn ein junger Kavalier im Schlafzimmer einer Fürstin in der Früh gefunden wird, das ein Megaskandal wäre, wenn irgendwer draufkommt. Der Graf Rofrano, der junge Mann, der ist 16 oder 17 und die...
Wirklich jung
und die Fürstin Werdenberg, die Feldmarschallin. Feldmarschall ist gerade auf der Jagd in Kroatien. Das Ganze spielt in Wien zur Zeit Maria Theresias und sie empfängt halt ihren jungen Liebhaber. Das wäre schon anzüglich genug, wenn der Vorhang aufgeht und die beiden in der Früh im Schlafzimmer sind, im Bett oder vor dem Bett oder bereits angezogen, so wie es Vorschrift war dann nach der Zensur. Bei der Uraufführung schon.
Was
egal. Übrigens
in Hollywood nicht so anders war, lange Jahre, dass alle bekleidet im Bett aufwachen.
Ja, ja. Also es ist zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen ist bis weit in die 60er Jahre hinein diese zensurierte Fassung des Rosenkavaliers gespielt worden. Und aber ein bisschen später dann, also ab Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, also die jetzige Wiener Inszenierung zeigt natürlich die beiden im Bett am Anfang. Auch nichts Unzüchtiges passiert da. Das Unzüchtige sozusagen passiert im Orchestervorspiel. Und wenn du sagst, das muss sein, das will man wissen, das kann man sich auch denken, wenn man es nicht hört. Aber wenn man es hört, beim Richard Strauss, weiß man ziemlich genau Bescheid.
Dann hören wir es uns jetzt an mit dem Wissen, dass wir hier jetzt eine Sexszene hören.
Wir hören gleich am Anfang in den Hörnern ein eindeutig phallisches Symbol und dann sofort ganz weich und angenehm die weibliche Antwort darauf.
Musik. Das war so diese phallische Aufrichtung am Anfang.
Ja, ganz genau. Und sie schildert im Verlauf dann diese Liebesszene, auch zu hören, dann natürlich wieder in den Hörnern, der Moment, der vielleicht für die Feldmarschallin ein bisschen zu früh kommt.
Ja, das ist schon lustig, wenn man das jetzt, also wenn man das hört im Wissen, was Richard Strauss damit vertont hat, dann hat das schon einen gewissen Witz.
Ich glaube schon, es gibt wahrscheinlich viele Opernbesucher, die sich das so noch nie überlegt haben. Ja. Es beginnt halt mit einer, ich glaube schon, dass man es mit einer Liebesszene oder mit einer stürmischen Umarmung verbindet, diese Musik vielleicht auch nicht. Man wartet, bis der Vorhang aufgeht.
Und man wundert sich, dass die Umarmung nach einer Minute vorbei ist.
Ja, genau, das so. Man könnte jetzt sagen, das ist ein Hirngespinst. Ja, das ist halt einfach eine stürmische Musik. Aber wir können das beweisen, was Strauss damit gemeint hat. Ich glaube, Richard Strauss ist ja überhaupt der Komponist, der am öftersten so einschlägige Szenen vertont hat.
Wirklich?
Und zwar nicht nur in der Oper, sondern auch in seinen symphonischen Dichtungen. Und die schönsten und ausführlichsten Liebesszenen hat er sich selber komponiert sozusagen. Weil er beschreibt sich ja in manchen Tondichtungen selber, ganz ungeniert. Im Heldenleben ist er der Held, gibt es eine große Liebesszene. Und in der Sinfonia Domestica, die also das häusliche Leben in der Familie Strauss beschreibt, ist auch eine noch größere Liebesszene drin. Und das ist immer er, da ist immer er der Held. In der Oper, also es gibt zumindest drei Opern, in denen ganz eindeutig es zur Sache geht. Das erste Mal macht das 1902 in seiner zweiten großen Oper, die die erste wirkliche Strauss-Oper ist, sagen wir, vor Salome entstanden, Feuersnot. Das, die erste Oper ist Guntram, das ist so ein Wagner-Epigonenstück, aber in der Feuersnot ist er ganz da, da ist auch schon der ganze Zynismus drinnen, das ganze Tongue-in-Cheek, das bei Strauss immer dabei ist. Das ist auch eine quasi kabarettistische Abrechnung mit der Heimatstadt München, die sich immer zuerst gegen Richard Wagner und dann gegen ihn gewendet hatte, weil es immer war zu modern sozusagen. Und da hat er sich vom Ernst von Wohlzogen, der Leiter des Überbrettl war, ein ganz berühmtes Kabarett, hat er sich einen Text schreiben lassen, um die Münchner ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Und das handelt kurz gesagt von einem mit Zauberkräften begabten jungen Mann, der sich in ein junges Mädchen verliebt hat, die Dimut, die aber sehr tugendhaft ist und die seinen Zudringlichkeiten so begegnet, dass sie ihm einen Streich spielt. In seinem Wäschekorb, der hochgezogen werden kann, setzt er sich rein und sie zieht ihn und sie sagt, aber sie schafft es nicht ganz und jetzt hängt er auf halber Höhe und wird von halb München verspottet. Und das lässt er sich nicht gefallen. Und er hext jetzt so lange, bis in München die Lichter ausgehen. Das ist die Feuersnot. Und dann hält er in einen Standpauke, was sie für ein verschrobenes und furchtbares Volk sind, und sagt, nur wenn die Demut mich einlässt in ihr Kämmerchen, kriegt sie ihr Feuer wieder zurück. Und es ist natürlich also großer Aufruhr in München, also, und da gibt es also ganz zotige, wirkliche Kabaretttexte, die da sind. Also die Münchner Bürger beschließen, da hilft nun kein Psalieren, noch auch die Klerisei, das Mädchen muss verlieren sein, lirum larum lei. Es ist ganz klar, worum es hier geht. Es wird so lange die Demut beschworen, bis sie ihn einlässt. Und dann beginnt eine wunderbare Liebesmusik, sehr zärtlich am Anfang, und die kommt genau zu so einem Höhepunkt, wie wir es im Rosenkavalier am Anfang erleben. Auch da die Hörner wieder mit diesem eindeutig phallischen Symbol, und dann geht's los und wir hören in dieser Musik ganz genau, wann in München die Lichter wieder angehen.
Thank you.
Das war eine sorgsam gewählte Pause.
Ja, sehr sorgsam gewählt. Kommt auch immer auf den Dirigenten an, wie lange er das hält. Das ist das Urbild jener Musik, die Strauss verwendet, also fast deckungsgleich in den orchestralen Bildern, in den Klangbildern im Rosenkavalier und paar Jahre später dann noch einmal im Vorspiel zum dritten Akt der Arabella, wo auch ganz eindeutig das passiert.
Die Bläser fallen auf.
Ja, die Bläser sind immer wichtig. Ja, und die hektischen Figuren der Streicher, sehr unangenehm zu spielen. Also sie haben sehr viel zu tun.
Ja, ja. Ja, man kann ja seinen Liebesakt auf unterschiedlichste Arten vermutlich ausführen, musikalisch, genauso wie eben im Leben, weil es kann eben verspielt und mit Pauken und Trompeten daherkommen oder es kann eine Spannung und Entspannung und dieses unerfüllte Verlangen und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es da sehr viele unterschiedliche Varianten in der Musikgeschichte gibt, wie Sex klingen kann, wie erotische Stimmung umgesetzt wird.
Absolut.
Es gibt eine Oper, wenn man googelt Sexszenen in der Oper oder wenn man ChatGPT fragt, dann kommt das irgendwie als allererstes und vermutlich nicht ohne Grund. Ich habe eine Spiegelrezension über diese Oper. Also es handelt sich um Wagners Tristan und Isolde.
Ah ja, na gut.
Und ich habe eine Spiegelrezension gelesen, die beginnt mit dem Satz: Darüber, dass in Richard Wagners Tristan und Isolde ein Orgasmus zu hören ist, sind die meisten Gelehrten sich einig. Sie sind sich nur nicht sicher, wo.
Ja, das ist ein sehr guter Satz, denn eigentlich ist es so, dass man annehmen würde, das passiert im großen Liebesduett. Mit Sicherheit das längste Liebesduett, das je komponiert worden ist, das in wirklich in mehreren großen Wellen ist eigentlich ein philosophischer Dialog über die Liebe und den Tod und dass das sozusagen im Gleichklang, also die wirkliche Erfüllung gibt es nur im Tod. Daher am Schluss auch der berühmte Liebestod der Isolde an der Leiche des Tristan, der seine Sehnsucht wurde nie befriedigt und endlich im dritten Akt, endlich kommt sie dann, er stirbt beseligt in ihren Armen, der Liebestod, und sie stirbt dann auch den Liebestod, weil ihr Leben hat sich damit erfüllt. Also wenn da jetzt steht der Orgasmus, wo er passiert, ich kann eines sagen, wo er sicher nicht passiert. Und das ist im Liebesduett selber, das eine gewaltige Steigerung mit sich bringt und dann aber unterbrochen wird von den hereinstürmenden Verräter, die dem König zeigen, dass seine Braut mit dem Tristan ihn betrügt. Und das ist wirklich ein Coitus Interruptus, aber ganz klassisch, ganz brutal auch komponiert. Also das ist eine gewaltige Steigerung. Und um das Rätsel zu lösen, diese Musik kommt am Schluss der Oper im Liebestod der Isolde wieder, aber da dann wirklich erfüllt und in einem wunderbaren Ausklang. Das ist aber mehr eine Verklärung als einer von diesen Höhepunkten, die so orgiastisch der Richard Strauss dann vertonen wird. Hören wir zunächst einmal vielleicht den Schluss des großen Liebesduetts, wo man merken wird, also da gibt's keine Erfüllung, weil sie werden rüde unterbrochen.
Thank you.
Also das ist schon wirklich ein brutaler Akt, diese Musik, diese Liebesszene so zu unterbrechen und sich ihm zeigen, da, ich zeig den dir in offener Tat, sagt der Verräter. Maylot, nicht?
Das ich glaube, wir müssen noch kurz die Handlung nur so ganz grob. Kann man sagen, Tristan und Isolde sind ein Liebespaar, aber sie dürfen sich nicht lieben, weil sie ist einem König versprochen. Und der Tristan soll sie überbringen. Ist das so kurz gesagt,
die Geschichte? Sehr kurz gesagt, die Geschichte. Sie sitzt noch viel, viel tiefer, weil die beiden sind ineinander verliebt, dürfen sich's aber unter anderem aus dem genannten Grund nicht gestehen. Und sie wagen es nicht im ersten Akt, wo die Isolde auf der Brautfahrt ist, Tristan holt sie und bringt sie nach Cornwall, sie wagen es nicht, sich das einzugestehen. Und er ist ganz schroff zu ihr und sie sagt, gut, also du sagst nichts und so weiter, aber er hat ihren Bräutigam getötet. Und sie hat ihn gesund gepflegt und ist draufgekommen, dass er der Mörder ihres Bräutigams ist.
Und ist trotzdem verliebt in ihn.
Okay. Und der Blick trifft sie. Es ist immer bei Wagner immer ganz wichtig, der Blick. Sie kann ihn nicht töten. Sie möchte ihn eigentlich töten, sie kann ihn nicht töten. Und im ersten Akt sagt er zu ihr, war Morold dir so wert? Nun wieder nimm das Schwert und führ es sicher und fest, dass du nicht dir es entfallen lässt. So wie letztes Mal sozusagen. Sie kann ihn nicht töten. Und sie dingt jetzt ihre Dienerin, die Brangäne, die von der Mutter gebrachten Tränke zu durchforsten und sagt, du gibst uns jetzt den Todestrank. Und die Brangäne will nicht, dass die beiden sterben und schenkt ihnen den Liebestrank ein.
Also und deswegen verlieben sie sich?
Naja, Moment, so wird es immer erzählt und das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Das ist reine Enthemmung. Das lässt alle Hemmungen fallen.
Die begehren einander schon, aber sie können sich's nicht sagen. So und der Liebestrank öffnet sozusagen nur die Schleusen.
Genau. Und jetzt trauen sie sich's sagen und das ist das Riesenverhängnis, das alles auslöst. Aber die Liebe ist da. Sonst wäre das ja keine Geschichte, wenn ich nur sozusagen da einen Liebestrankerl einschütten muss und schon fallen mir alle zu Füßen. Ja, also das ist keine Tragödie.
Das wäre zu einfach.
Das wäre wirklich zu einfach. Und da würden wir den Wagner auch sehr unter seinem Wert verkaufen.
Ja.
Nicht?
Na, und diese ekstatische Szene, die wir jetzt gehört haben, und das hat ja wirklich eine sehr orgiastische Qualität.
Absolut.
Da haben Sie diesen Liebestrank schon eingenommen.
Da haben Sie ihn schon intus, okay. Natürlich. Also Sie haben ihn schon am Schluss des ersten Aktes intus und da ist alles schon sehr seltsam und dann nimmt der König sie in Empfang und der Verräter sieht ganz genau, dass da irgendwas gefunkt hat zwischen den beiden und schaut eben, dass er das dem König dann irgendwann verrät. Und sie treffen sich geheim im zweiten Akt, dann entfaltet sich das und sie wissen, dass sie eigentlich sterben müssen, weil sie können einander nicht angehören. Daher ist es eben Liebestod. Und dann, also das ist, führt uns jetzt zu weit. Aber
gut, aber in der Inszenierung ist das alles nicht zu sehen vermutlich, oder? Oder gibt's das, also wird das üblicherweise, werden die zueinander geführt?
Ja, die stehen eine Dreiviertelstunde hier nebeneinander und singen. Und mehr ist nicht. Und dazwischen sind zwei Wacherufe der Brangäne, die immer sagt, habet Acht. Also die Nacht ist bald vorbei, also seid vorsichtig. Aber ansonsten ist da nichts.
Also kann man sagen, dass sich der Sex auf einer metaphysischen Ebene abspielt, auch auf einer Kommunikationsebene, die nicht physisch ist.
Absolut, ja. Nein, das ist, wie gesagt, ein großer philosophischer Dialog, wie man sich angehören kann, wie man sich wirklich angehört, wie man einander wirklich lieben kann. Und das ist jetzt nicht mit einfachen Koordinaten zu messen, dass man sagt, naja, das ist ja, der Recht hat einen Höhepunkt und dann ist endlich vorbei. Also so ist es nicht. Das ist wirklich die Erfüllung.
Okay. Also könnte man vielleicht frei nach Wagner sagen, stärker als die Liebe ist das Musizieren über die Liebe oder das Denken über die Liebe und in dem Fall über Sex.
Und über den Tod.
Und über den Tod, das ist gar nicht so weit entfernt.
Nein, das ist, stärker ist der Tod. Das ist nun mal so. Ja.
Okay. Man kann ja über Wagner-Opern gar nicht sprechen, ohne über Leitmotive zu sprechen. Mhm. Gibt es sexuelle Leitmotive?
Nein, aber was wir bei Richard Strauss, also wohl wahrscheinlich auch, aber was wir bei Strauss gehört haben, es gibt Motive, die ganz eindeutig sozusagen männlich oder weiblich konnotiert sind. Also Anfang des Rosenkavaliers ist ganz eindeutig ein männliches Thema, die Antwort darauf ist ein weibliches Thema.
Aber das ist auch ein Klischee, oder? So, diese harte Bläserfanfare ist männlich und das Glockenspiel ist weiblich.
Das sozusagen das ist Glocken. Ja.
Das sind ja auch Stereotype, die damit musikalisch vervielfältigt werden.
Ja, wobei man sagen muss, die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn sie mal in diesem Stadium ist, hat gewisse Spielregeln, die halt so funktionieren und entsprechend klingt das dann
ja.
auch.
Und es soll ja vermutlich für das Publikum der damaligen Zeit auch erwartbar gewesen sein.
Genau, das ist es.
Ja.
Ja. Da kommen wir ja zu einer interessanten Sache, denn man könnte ja sagen, wie lange gibt's denn das schon? Das gibt schon viel, viel vor Wagner und Strauss. Mhm. Natürlich, weil das gibt schon in der Renaissance, in der Madrigalkunst, denn besungen wurden im Mittelalter und im Renaissance natürlich zum einen der liebe Gott oder, und da wird es schon interessanter,
die Liebe. Oder?
Oder die Gottesmutter, so. Maria, ja. Oder die Liebe.
Vorschnell.
Oder die Liebe. Okay. Und da ist sozusagen das, was ausgesprochen werden darf, ist die Verehrung der Gottesmutter. Und das kann man sehr gut überführen, natürlich auch in durchaus andere Bereiche der Erotik. Man muss es ja nicht dazu sagen.
Aber woher wissen wir dann, dass es wirklich so gemeint ist?
Weil wir von den Minnesängern dann natürlich erleben, wie sie bestimmte musikalische und textliche Floskeln, die aus der katholischen, nicht der Liturgie, aber aus der katholischen Poesie herauskommen, sich anverwandeln und die hohe Frau besingen. Das ist sehr verwandt und das hat also ganz, ganz im ganz Tiefen etwas miteinander zu tun und also ganz tief betrachtet natürlich auch mit dem, was wir bei Wagner erleben, die Gleichsetzung von Liebe und Tod. Mhm. Als die Erfüllungen, die möglichen Erfüllungen des Lebens. Natürlich, dann wurde, wir sind noch vor der Oper oder gerade bei der Erfindung der Oper um 1600, Hochblüte der sogenannten Madrigalkunst. Das muss man sich vorstellen, das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das war etwas, was man in der stillen Kammer zu fünft gesungen hat und dann haben einige hohe Herrschaften dabei zugehört, die Kammermusik im tiefsten Sinn des Wortes. Nur wir stellen uns heute ein Streichquartett vor und damals haben fünf Sänger gesungen. Und die haben bestimmte Texte, die waren zum Teil sehr, sehr klar erotischen Zuschnitts. Und wir können zum Beispiel bei Monteverdi mit ein bisschen Fantasie bei einem Madrigal, das im Titel hat, ich bin bereit für Küsse, schon hören, worum es da geht. Das ist natürlich stark stilisiert, aber ich glaube mit ein bisschen Aufmerksamkeit und wenn es immer um die Baci, um die Küsse und um den Tod geht, auch da wieder diese Kombination, dann werden sich die Herrschaften in der Camerata dann schon überlegt haben, was das bedeutet. Also sie haben sich gar nichts überlegt, sie haben es natürlich sofort verstanden.
Okay, aber geht es nicht auch mehr um das Verlangen und um das Ersehnen von Begegnungen statt um die Begegnung selbst?
Ja, auch. Also das ist natürlich immer das Wichtigste und das ist das, was natürlich am öftersten vertont worden ist.
Ja.
Also diese Beispiele, wo die Musik wirklich zur Sache kommt, ein bisschen bei Monteverdi, ganz klar bei Wagner und Richard Strauss, was wir gehört haben, das sind natürlich nur die Spitzen des Eisbergs. Aber in Wirklichkeit geht es um die Verehrung, geht es um das Begehren, geht es um die Sehnsucht, wie übrigens bei Tristan und Isolde ja auch, weil wir haben da ja herausgenommen 3 Minuten. Aber in Wirklichkeit ist vom Beginn des Vorspiels an die große Sehnsucht, die sich erst am Ende im Liebestod erfüllt. Und alles dazwischen sind die Stationen, die uns hinführen. Und die Versuche, quasi das Paradies auf Erden zu haben und du kriegst es nicht. Du kriegst es erst nicht. Also das ist natürlich eine große Sache, weil man setzt sich ja nicht 5,5 Stunden in die Oper, um einer sehr einfachen Sache da zuzuschauen. Da geht's schon um etwas anderes, um etwas Tiefgründigeres, um was unser Leben wirklich bestimmt. Und diese Liebessehnsucht, die Sehnsucht nach Erfüllung, das sind ja noch einmal zwei verschiedene Qualitäten, die hat jeder und von der handelt die Kunst am Ende des Tages immer. Sehnsucht nach der Schönheit und nach der Erfüllung. Und das ist natürlich ununterbrochen. Ich meine, 50% aller Lieder handeln natürlich davon, von der großen Sehnsucht, die dann oft nicht erfüllt wird. Denken wir an die schöne Müllerin von Schubert, an die Winterreise, die Dichterliebe nach Heinrich Heine von Robert Schumann. Also die größten Poeten und die größten Komponisten haben sich ununterbrochen damit auseinandergesetzt.
Ist es so gesehen dann auch nichts besonders Kreatives mehr, weil über Sehnsucht schreiben alle?
Natürlich, kreativ ist ein gutes Gedicht über die Sehnsucht zu schreiben.
Wie ist Mozart eigentlich so drauf in diesen Belangen?
Ja, Mozart, natürlich, wie bei allen, geht lotet sehr in die Tiefe. Und bei ihm gibt's ganz explizite Sachen. Manchmal ist es ja sogar, ich meine, denken wir an den Don Giovanni, das ist der Don Juan, der eine Frau nach der anderen zu verführen sucht. Und dem vom Aufgehen des Vorhangs an, obwohl es ihm vorher 1000 Mal gelungen ist, nicht mehr gelingt, lustigerweise. Also das sieht man ja auch schon. Das ist wie bei Tristan und Isolde. Es geht nicht einfach um die Frage, können die beiden jetzt miteinander leben oder nicht, sondern es geht um ganz andere tiefmenschliche Fragen. Und der Don Giovanni beginnt, das hat übrigens apropos Poeten E.T.A. Hoffmann sehr schön herausgearbeitet, mit einer Szene, wo man nicht genau sagen kann, wie weit es zwischen der Donna Anna und dem Don Giovanni gegangen ist, bevor die Oper beginnt. Denn die Oper beginnt eigentlich damit, dass die Donna Anna vor ihm davonläuft, weil er sie in ihrer Schlafkammer überrascht.
Also eigentlich ähnlich wie beim Rosenkavalier. Wir starten sozusagen in flagranti.
So ist es.
Aber wir wissen nicht, was passiert ist.
Das heißt beim Rosenkavalier, wo wir dieses wunderbare Vorspiel genau.
Da sagen es uns die Bläser.
Da sagen es uns die Musiker ganz genau. Ja.
Bei Don Giovanni hören wir das nicht so genau.
Das ist das große Rätsel. Das, was auch psychologisch sehr, sehr wichtig ist. Denn die Donna Anna zieht sich ja durch die ganze Oper und sie ist diesem Giovanni ja in irgendeiner Form verfallen. Auf der anderen Seite muss sie auch den Tod ihres Vaters rächen, denn im Zuge dieser ersten Szene will der Vater sozusagen schauen, was da los ist und ertappt die quasi in flagranti und wird vom Don Giovanni getötet im Duell. Also er ist gleichzeitig der Mörder ihres Vaters, aber sie ist sehr fasziniert von ihm und daneben steht der Don Ottavio, der immer so ein sehr farbloser Tenor ist und der immer Ocell sagt und nicht begreift, was da los ist und einmal wissen will, wie weit ist denn das gegangen? Da gibt es einen ganz interessanten Dialog und sie weicht da immer aus und das ist natürlich, es wird nie was wirklich genau gesagt und das Ganze bleibt im Dunkeln. Also das ist schon auch von Mozart natürlich dann aber auch genial komponiert, weil man
um niemanden vor den Kopf zu stoßen.
Erstens das, denn natürlich durften explizite Szenen schon überhaupt nicht gezeigt werden. Es ist schon schlimm genug, dass überhaupt drüber geredet wird.
Das Nicht-Stattfinden von Sex ist offenbar sehr präsent in dieser Oper und zugleich mit Don Giovanni ja einen, weiß nicht, Weiberheld hätte man wahrscheinlich damals gesagt, einen Casanova. Und es gibt da ja eine Arie, in der Leporello, eine weitere Figur, aufzählt, mit wie vielen Frauen dieser Don Giovanni schon geschlafen hat. Mhm. Und er zählt auf. In Italien 640, in Deutschland 230, 100 in Frankreich und 90 in Persien, aber in Spanien schon 1003. Das ergibt zusammengerechnet 2063.
Mhm. Also eine stolze Zahl.
Stolzer Bodycount.
So viel Italienisch kann jeder Opernbesucher ma in Spagna sono già 1003. In Spanien sind schon 1003, weil das Stück spielt ja in Spanien, also nicht so oft auf Reisen. Ja, Nein, das Lustige beim Don Giovanni ist, dass wir haben dieses Register, die sogenannte Registerarie des Leporello.
Also es ist dann schon sehr, es wird schon explizit genannt, was hier los ist.
Ja,
aber
es geht nur darum.
Aber eigentlich geht es dann darum, dass es nichts mehr passiert.
Ja, eben. Und bis zur Höllenfahrt, er wird dann bestraft für seine Untaten und die anderen werden bestraft damit, dass am Schluss, nach der Höllenfahrt, er weg ist. Und die Sache wird unendlich fad und fahl und sie haben alle ihren Mittelpunkt verloren. Die Zentralsonne strahlt nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr tiefgründige Oper, wie immer bei den großen Mozart-Sachen. Und was man dazu sagen muss, es gibt in der nächsten Oper, wo es auch, da geht es auch nur um die Liebe und um eigentlich ja um die erotische Erfüllung.
Welche ist das?
Così fan tutte. 3 Jahre später komponiert und da geht's um Partnertausch. Und war damals natürlich also problematisch, das auf die Bühne zu bringen, beruht aber angeblich auf einer wahren Geschichte und war daher also in den hochgroßbürgerlichen und adeligen Kreisen, haben natürlich alle gewusst, von wem da eigentlich die Rede ist. Also es war sehr pikant, können wir heute nicht nachvollziehen. Was wir nachvollziehen können, ist der geniale Psychologe Mozart charakterisiert uns diese 4 handelnden Personen. Genau so, dass wir wissen, dass die Pärchen, die sich am Beginn nahestehen, eigentlich falsch gemischt sind. Warum? Weil, also wir haben die Fiordiligi, die Partnerin des Guglielmo ist, Sopran und Bariton, und wir haben die Dorabella, ihre Schwester, die Partnerin des Ferrando ist, Mezzosopran und Tenor. Und es ist ein Intrigenspiel, wo sich die Männer verkleiden und sich ausgemacht haben mit dem Vecchio Philosopher, mit dem alten Philosophen Don Alfonso, der sagt, es gibt keine treuen Frauen und die wetten um 100 Zechinen, dass es ihnen innerhalb kürzester Zeit gelingt, die Paare anders anzuordnen. Und jetzt muss also der Guglielmo die Dorabella überreden und das geht ganz einfach. Das ist die, die am Anfang hysterisch reagiert und einen riesen Temperamentsausbruch kriegt und die Götter anruft und es ist alles entsetzlich, weil sie ist verlassen worden jetzt, weil die geben an, sie ziehen ins Feld, sie ziehen in den Krieg, kommen dann verkleidet zurück. Und die andere sagt, ich stehe felsenfest, also mir wird nichts passieren. So, die Dorabella, die hysterisch Kerin ist, fällt sofort um in dem Moment, wo er ihr ein goldenes Herzl überreicht. Und die anderen beiden sind von tiefen Gefühlen erfüllt, einmal prinzipiell über die Liebe und die Beständigkeit. Und der Ferrando singt eine wunderbare Arie über das Wesen der Liebe. Er hat aber noch keine Ahnung, wie die Realität sein kann. Und auch die Fiordiligi sagt, ich stehe wie der Fels in der Brandung, hat auch noch keine Ahnung.
Damit meinst du, ich bleibe meinem Mann treu?
Ich bleibe treu, ja. Ich werde treu bleiben. Und noch im zweiten Teil, wo sich schon herausstellt, dass die Dorabella ganz eindeutig dem Guglielmo da verfallen ist, also dieser Partnertausch hat schon funktioniert, zieht die Fiordiligi noch eine Uniform ihres Guglielmo an und will ihm ins Feld folgen, um der Verführung zu entgehen. Und dann taucht er auf und innerhalb des Duetts kann man hören, wie die beiden ein bisschen so, als ob sie den Liebestrank genommen hätten, wie die beiden sich gestehen müssen, dass sie sich eigentlich längst wirklich tief ineinander verliebt haben. Und das führt zu einer sehr expliziten Musik, die in den Koloraturen, in den immer intensiver werdenden Figuren, die da zu singen sind, ganz deutlich zumindest die große Erregung verrät. Und da muss man bei Mozart auch immer nachhören auf das Orchesternachspiel, das dann so bestätigend sagt, na, ich hab's euch ja gesagt.
Also wie klingt diese Erregung bei Mozart?
Thank you.
Ja, man hört ein Flirren, ein Beben in den Stimmen,
ja.
Wobei ich den Eindruck habe, das ergibt sich doch vor allem aus der Gesangskunst. Also die Sänger haben offenbar, die Sängerin haben genau gewusst, was sie da vertonen.
Natürlich.
Aber steht dieses Begehren so deutlich in der Partitur? Oder ist das mehr der Interpretation geschuldet, dass wir das jetzt raushören können?
Naja. Also die Sänger wissen natürlich ganz genau, worum es geht, das ist keine Frage, aber der Mozart suggeriert es ja auch mit diesen immer nervöser werdenden Figuren, die da gesungen werden und danach kommt auch noch so eine Oboen-Melodie hinauf. Also jeder, der aufpasst, was da passiert, auch im Amalgam mit dem Orchester, kriegt das ganz genau mit. Also die Erregung schwingt in der Musik schon mit. Man kann das natürlich sehr, sehr fad machen. Dann wird es keiner mitkriegen.
Also man kann es auch sehr unsexy interpretieren.
Absolut, selbstverständlich, passiert auch oft genug.
Hast du schon erlebt in Opernhäusern?
Aber das waren die Idole meiner Jugend. Peter Schreier, Gundula Janowitz, die Wiener Philharmoniker, Karl Böhm am Pult, die haben alle sehr genau gewusst, was da passiert.
Da braucht es auch eigentlich einen Jugendschutz in der Oper, oder wie ist
ja,
das?
Ja, eigentlich schon. Ja, wobei man als Jugendlicher ja da hinein wächst und natürlich.
Natürlich braucht es keinen, weil es ja eh nicht dargestellt wird. Es ist ja immer noch sehr subtil.
Es ist immer noch sehr subtil und das Wunderbare bei großer Kunst, natürlich auch bei den Mozart-Opern, ist immer, dass du es in jedem Lebensalter ja auch anders hörst und aufnimmst oder siehst bei den Bildern. Ich meine, wie viele große alte Meister haben enorm erotisch konnotierte Bilder gemalt und wenn du als 17-Jähriger davor stehst oder als 15-Jähriger, sagst du ja, Wahnsinn,
schöne Wolke, schöne Landschaft.
Ja, genau. Und wenn man mehr erlebt hat, sieht man die Dinge ganz anders. Und man hört natürlich, also ich meine, ich höre Così fan tutte oder Tristan und Isolde, jedes Mal anders. Und ich habe das alles schon 40, 50 Mal oder noch öfter live erlebt. Und natürlich, je nach Interpret, da hast du vollkommen recht, kriegt das immer eine neue Qualität. Mhm. Und jeder hört auch was anders, jeder macht es anders. Manche machen es drastischer, manche machen es subtiler, heißt nicht wirkungsloser.
Ja.
Also das ist ein reiches Feld auch für die Interpretation.
Du hast mir jetzt wirklich Lust gemacht, Tristan und Isolde mal im Ganzen zu hören oder sogar zu sehen. Denn auch von den vielen Beispielen, die wir da jetzt schon angeschaut und angehört haben, ist das doch, würde ich meinen, von dem, was wir jetzt besprochen haben, ein Beispiel, wo die Liebenden wirklich auf Augenhöhe zusammenkommen. Denn viele Beispiele, die wir jetzt gehört haben, beginnen eigentlich mit einer Art Nötigung und die Komponisten komponieren das dann in eine Liebesszene hin, was dann doch eher ein fiktives Szenario ist.
Ja, also das ist die Frage der Künstlichkeit der Kunst und der Natürlichkeit der Kunst. Natürlich ist Tristan und Isolde äußerst artifiziell in der Anlage, die wir zuerst gerade beschrieben haben, auch mit dieser Todessymbolik und so weiter. Aber durch die Intensität der Musik und unsere eigenen Erfahrungen, die wir mitbringen, wird das zu einer absoluten Herausforderung für einen selbst. Das geht dich etwas an. Weil die Liebe geht dich was an und der Tod geht dich was an. Also dich noch nicht so sehr wie mich, aber das
ich auch noch nicht.
Das changiert natürlich im Zuge des Lebens.
Ja.
Aber das sind die tiefsten Erfahrungen, die du machen kannst, die tiefsten Ahnungen, die du hast. Und deswegen gehst du ja überhaupt in eine Oper oder in ein Theater oder liest einen Roman oder schaust dir ein Bild an, weil du diese Erfahrungen wieder und wieder machen musst und wieder neu beleuchten musst.
Mhm. Also auch insofern ein sehr sinnliches
Ein sinnliches Erlebnis, selbstverständlich.
Gehen wir von diesem sinnlichen Beispiel doch mal zu einem ganz plakativen. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, worüber wir reden wollen. Und ja, jetzt kommt das Kapitel Schostakowitsch.
Ja, na, das ist klar. Das ist natürlich, jetzt sind wir im sozialistischen Realismus gelandet. Stalinistische Diktatur auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite noch dieses Gefühl, dass die Künstler in der Sowjetunion am Anfang hatten, dass sie da mithelfen können, die Welt zu retten sozusagen und das große neue Modell des freien Menschen und so weiter. Wie wir wissen, war der Stalin ein genauso brutaler Diktator wie sein Zeitgenosse Hitler und hat nicht davor zurückgescheut, Millionen und Abermillionen zu unterdrücken. Und das hat Schostakowitsch erfahren müssen beim Sensationserfolg seiner Oper Lady Macbeth von Tschensk. Wo die Liebesszene, auf die du anspielst, das kann man nicht einmal sagen, Liebesszene, das ist wirklich eine brutale Sexszene, vorkommt, später zensuriert werden musste und eine Zeit lang wurde das Stück überhaupt nicht gespielt, obwohl es zunächst einmal Sensationserfolge erzielt hat nach der Uraufführung und sowohl in Moskau als auch in damaligen Leningrad in Serie gespielt worden ist. Und ganz toll war, aber das war wirklich die absolute Moderne, die damals möglich war. Und da kommen die Menschen auf die Bühne und werden wirklich in ihrer brutalsten und enthemmtesten Form gezeigt. Ein bisschen ist es so wie im Rosenkavalier, nur da ist es ja eine bewusste, ein Willensakt zweier Menschen, dass sie miteinander ins Bett gehen. So wie im Rosenkavalier passiert das hinterm Vorhang und ja, da passiert es quasi im Nebenzimmer, aber die Musik demonstriert uns wirklich auf ganz brutale Weise, was da passiert. Und das ist einfach, also der Tenor vergewaltigt den Sopran, auf den Nenner kann man es bringen und das kann man wirklich hören und zwar in allen Details, davor, währenddessen und danach.
Es ist eigentlich fast komisch, wenn es nicht tragisch wäre, weil wir wissen, es wird hier eine Vergewaltigung illustriert, aber es klingt natürlich fast komisch, oder? Also das Orchester grunzt und ächzt und klatscht und die Posaunen stöhnen.
Stöhnen, genau.
Kann man sagen.
Und zwar in jede Richtung.
Und dann am Ende kommt noch so ein erschlaffender Ton.
Genau. Wie gesagt, das ist sicher das Brutalste und Konkreteste, was je auf dem Sektor komponiert worden ist. Und es hat einen Megaskandal ausgelöst. Die Leute fanden das toll, sind alle hingelaufen, aber das hat die Pravda natürlich nicht lange geduldet. Und dann soll Stalin selbst zumindest angeregt haben, dass ein Artikel gegen Schostakowitsch in der Pravda erschienen ist. Und dann wurde das Stück verboten und Schostakowitsch musste seine vierte Symphonie, die parallel komponiert war, zurückziehen und das waren dann alles schwer. Und es hätte für ihn ja tödlich ausgehen können. Das ist ja alles nicht so einfach.
Und das alles nur wegen ein paar Posaunen glissandi.
Nein. Sie wollten schon, das war ja sehr ähnlich wie im Hitler-Regime in Deutschland, dass die Kultur sollte etwas Heeres, Reines sein und sollte zur Ertüchtigung des Volkskörpers oder des Volksganzen und so weiter dienen. Das war ja hier wie da. Das war ja überhaupt nicht unterschiedlich. Ja, die einen waren Kommunisten, die anderen waren Nationalsozialisten, völlig wurscht. Das waren ganz brutale Regime, die natürlich sich auch die Kunst unterjocht haben und benutzt haben zu ihren Zwecken. Und da hat sowas überhaupt nicht hineingepasst. Also das musste eliminiert werden. Und es hat sich erst ganz langsam wieder gelöst. Und ich meine, Schostakowitsch, wie manche andere, ich meine, manche Künstler sind brutal umgebracht worden, manche sind deportiert worden. Also da gibt's die grauenhaftesten Geschichten. Und Schostakowitsch ist immer so irgendwie durchgekommen. Aber er hat natürlich dann auch bekannt am Schluss, dass er ruiniert worden ist, auch seelisch durch dieses Regime. Mhm. Und er konnte auch nicht komponieren, wie er wollte. Und er musste alles durch die Blume sagen. Und er hat dann, da könnte man eine eigene Geschichte drüber machen, wie sozusagen, wie politisch Musik ist und wie sie sozusagen unter der Decke sich entwickelt. Wie eine Geschichte erzählt wird, die einen Subtext hat, den der Zensor nicht versteht. Sagen wir mal so. Das führt aber jetzt zu weit, aber das war ein Moment, wo in der sowjetischen Kultur die gedacht haben, also wir haben die Freiheit, wir können das machen und das fanden auch alle toll, aber nicht lang.
Also eine große Desillusionierung. Und war das dann sozusagen die letzte Oper, in der er noch explizit im mehrfachen Sinne jetzt komponieren konnte?
In Russland auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Okay. In Deutschland war es ja dann ab 33 sowieso so etwas vollkommen undenkbar. Nicht?
Und wie ist das heute, jetzt um einen harten Sprung zu machen, aber macht es Orchestern Spaß, solche Szenen zu spielen?
Das glaube ich schon, ja. Also das glaube ich schon. Es macht auch dem Publikum Spaß, wie du gesagt hast. Das hat ja einen unglaublichen...
Auch ein Tongue-in-Cheek-Ding,
absolut,
oder?
Das hat ja einen absoluten Unterhaltungswert. Und ich meine, die Oper geht ganz tragisch aus, aber nicht deswegen.
Ja.
Also das spielt da alles mit. Das ist ein ungeheuer modernes Stück, auch in der Überlagerung der expressiven Schichten und der Dinge, die da ausgesagt werden. Und wie gesagt, also in der Sowjetunion war sowas dann jahrzehntelang überhaupt nicht möglich und auch im restlichen Europa eigentlich nicht. Also es war schon sehr radikal, was er da gemacht hat. Wenn wir nach Deutschland gehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat zum Beispiel Karl Orff eine eigentlich noch explizitere Szene komponiert im Brautgemach. Und das ist am Schluss seiner Oper, kann man gar nicht sagen, seines Musiktheaterstücks Triumph di Aphrodite, das nach antiken Texten, antiken Liebesgedichten ist, wo auch eine Szene im Brautgemach vorkommt, die also ganz, ganz, wie gesagt, explizit vertont wurde.
Und wer trifft sich da im Brautgemach? Braut und Bräutigam? Also eh ganz...
Ganz
legal.
Also das ganze Stück handelt von der Zusammenführung von Braut und Bräutigam, ein riesiges Hochzeitfest, wo alle moralischen und ich weiß nicht was alles Predigten gehalten werden, aber wo es natürlich immer erotischer zugeht und dann werden die in die Hochzeitskammer geführt und dann erklingt die folgende Musik.
Thank you.
Halleluja.
Halleluja, ja, so ähnlich, da kommt da sofort der Schlusschor, wächst aus
die
dem.
Die Engelschöre haben sich herangeschlichen.
Ja, sozusagen. Das ist übrigens, das ist das letzte Stück, das dritte Stück, das Finale des dritten Stücks der Trilogie, die mit dem berühmten Carmina Burana anfängt.
Ah, über die wir schon gesprochen haben und wo es ja um alle möglichen Dinge des Lebens geht.
Und auch sehr viel um die Liebe.
Ja. Ja. Was wir jetzt gehört haben, da wird ja ein Text gesungen. Um was geht's denn da? Was singen denn die beiden da während ihres Liebesspiels?
Ja, das ist eine ekstatische Beschwörung des Liebesspiels. Also okay. Ich meine, die antiken Dichter, sowohl die griechischen als auch die römischen, die Orff mixt das ja da durcheinander in diesem Stück, die waren ja nicht zimperlich, wenn es um das gegangen ist.
Also Dirty Talk.
Ja, absolut, nur wissen wir nicht, wie die Musik damals geklungen hat. Sicher nicht so wie bei Karl Orff, aber die Texte haben wir. Und die haben ja die Liebeslyrik mehr oder weniger explizit ja über Jahrhunderte, oder Jahrtausende kann man schon sagen, immer wieder angeregt in allen Sprachen, in allen Ländern.
Jetzt haben wir einige schöne Beispiele gehört von Musik, in die Erotik hineinkomponiert wurde. Was ist mit der Musik, die unabsichtlich, also ohne Absicht der Komponistin oder des Komponisten Erotik enthält? Da gibt es ja auch noch ein weites Feld.
Ja, da gibt es ein sehr weites Feld, was empfunden wird als anregend, als aufregend. Und das muss, da hast du vollkommen recht, überhaupt nicht immer etwas zu tun haben mit dem, was die Komponisten sich beim Komponieren gedacht haben. Es gibt dann schon so Dinge, also ich habe ja mal einen Podcast über den Richard Strauss und die unzensurierten Liebesszenen gemacht. Da bei Strauss gibt es sehr viel ohne Text, wo wir trotzdem verstehen, worum es geht. Kann man dann vielleicht anhängen.
Wir können
dann
das in den Shownotes verlinken.
Genau, in den Shownotes. Und auch bei anderen Komponisten, natürlich gibt es immer wieder so Dinge, die dann erotisch konnotiert waren, einfach weil die Musik so war, dass viele das hineininterpretiert haben oder viele das herausgehört haben, sagen wir mal so. Es gibt auch Musik, zum Beispiel wie bei Debussy, Prélude à l'après-midi d'un Faun, also das Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns, wo es ganz explizit um den Faun und die Nymphen geht und da geht's sehr erotisch zu, das ist gar keine Frage.
Das ist doch ein erotischer Tagtraum, ein vertonter erotischer Tagtraum.
Genau, das ist es, kam dann auch noch auf die Bühne und zwar mit dem größten Tänzer der damaligen Zeit, Vaslav Nijinsky, und der hat während der Aufführung ganz am Schluss, das ist seine eigene Choreografie für sich selbst gemacht, und der hat dann ganz am Schluss auch noch eine sehr anzügliche Bewegung gemacht, was einen Riesenskandal ausgelöst hat. Also das ist schon ganz klar, das hat auch etwas mit dem zu tun, womit wir uns in diesem Podcast beschäftigen.
Also ein Solostück, das mit Masturbation endet.
Ja, sozusagen, wobei das hätte der Debussy so wahrscheinlich nicht wirklich geliebt, aber tatsächlich enthält diese Musik enorme erotische Aufladung. Das ist gar keine Frage. Bei aller Zartheit. Es ist ein Stück, das nie wirklich laut wird, aber schon das einleitende Flöten-Solo hat absolut sinnliche Qualitäten. Also das flirrt nur so dahin, da kommt dann auch eine wunderbare zweite Melodie, die sich dann so verströmt. Und das, ja, das ist ein sinnlicher Nachmittag irgendwo im Süden, wo es angenehm warm ist und wo man sich einfach den großen Gefühlen hingeben kann.
Es ist auch lustig, ich bin in den letzten Tagen öfter auf dieses Stück gestoßen bei meinen Recherchen. Mhm. Es gibt ja ganz viele Klassikforen im Internet. Und in diesen Klassikforen taucht dann fast immer irgendwo ein Eintrag auf, wo ein User die anderen fragt, wie habt ihr es denn mit der Klassik und dem Sex? Also welche Stücke haben für euch sexuelle Energie oder auch was gehört auf eine Schlafzimmer-Playlist für euch?
Ja, drauf? Ja.
Also da gibt es viel Austausch im Internet. Und das Lustige ist, man wird ja gar nicht fertig, das alles zu lesen. Also es ist offen ein großes Thema. Dieses Stück wird sehr oft genannt, aber es gibt auch andere Stücke, die immer wieder genannt werden. Insgesamt aber so eine Bandbreite und Fülle, dass man zum einen merkt, die gesamte Musikgeschichte ist offenbar sehr sexy. Und zum anderen, und zum anderen merkt man aber auch, wie sehr in bestimmten Stücken dann doch so Zuschreibungen relativ universell sind. Mhm. Und dann doch, ich kann das ja gar nicht alles nachvollziehen, weil ich nicht alle Stücke kenne, aber dann passiert es, dass jemand postet, ich mag dieses Stück oder jenes Stück und die anderen so, ah ja, super, ja, kenne ich, klar, sicher. Und dann schreibt der andere, ja, und für mich muss es dieses Stück sein. Und dann, es ist schon lustig, wenn, du bist aber kinky drauf oder du hast ja Vorlieben.
Ach so, also, das wird dann,
aus diesen Stücken, aus den Musikstücken dann auch sehr viel rausinterpretiert. auf jeden Fall, dieser Debussy kommt oft vor, Salome, Richard Strauss wird auch genannt.
Na gut, da gibt's den Tanz der sieben Schleier. Insgesamt ist das ein perverses Stück, weil die Salome führt den Tanz der sieben Schleier auf vor dem König Herodes, der verspricht, wenn sie das macht, das ist ein klassischer Striptease sozusagen, dann kann sie sich wünschen, was sie möchte und sie möchte den Kopf des Propheten Johanna an. Und Herodes ist vollkommen entsetzt und sagt, das kommt doch nicht in Frage. Aber er hat einen Eid geschworen, und so wird also Johannes der Täufer geköpft und die Salome bekommt auf einer Silberschüssel diesen Kopf serviert und küsst ihn. Daraufhin lässt der Herodes sie umbringen, weil das ist sogar dem zu viel. Also es ist ein voll perverses Stück nach einer biblischen Geschichte von Oscar Wilde gedichtet, im Übrigen auf Französisch, was man nicht glaubt, und von Strauss dann in der deutschen Übertragung vertont worden. Und da steht mittendrin eben die Musik zu diesem Tanz der sieben Schleier und die ist natürlich auch expliziter als der Debussy. Also schon viel klarer und drastischer als der Debussy ist das erotische Musik. Ganz klar hat er auch genau diesen Zweck. Muss man aber jetzt nicht reinspielen, glaube ich.
Sie können sich's ja anhören,
genau,
wenn Sie möchten.
Genau, der Tanz der sieben Schleier. Aus Salome von Richard Strauss.
Also jetzt von Wilhelm Sienkiewicz eher keine Empfehlung durchzuhören hier.
Doch. Nein, ich liebe das Stück, nur das dauert 7 Minuten und wir haben nicht so lange Zeit. Das ist das Problem.
Wir spielen nicht alles vor. Wir spielen auch das nächste nicht vor, weil wir darüber schon eine ganze Folge gemacht haben. Aber Ravels Bolero darf nicht unerwähnt bleiben. Ja, genau. Da gibt's auch einen Film 10 mit Bo Derek, wo der auch in einer Sexszene genutzt wird als musikalische Untermalung. Ich habe auch sehr lustige Geschichten gelesen von Menschen, die daraufhin in die Plattengeschäfte gegangen sind und sich so ganz unverbindlich nach Bolero erkundigt haben. Also es hat dann einen kleinen Hype genommen, dieses Stück. Wir haben da, vielleicht kann man es kurz nochmal wiederholen, was wir in dieser Folge über den Bolero schon ausgiebig erzählt haben. Aber im Grunde ist es ein sich ständig steigerndes Crescendo bis zur Explosion.
Genau, und das hat also mit dem Liebesspiel natürlich sehr viel zu tun, das ist keine Frage. Also die Assoziation ist, sagen wir, nicht weit hergeholt, auch wenn ich gar nicht glaube, dass der Ravel das ursprünglich beabsichtigt.
Er hat ein 18 Takte langes Fortissimo und danach nochmal 18 Takte Fortissimo Possibile da reingeschrieben. Also
am Schluss.
Es ist ein ordentlicher Höhepunkt.
Ja, ja.
Und es gab auch eine Umfrage unter Spotify-Nutzern im Jahr 2012, da wurde gefragt, welche Musik die Menschen am liebsten bei sexuellen Begegnungen spielen würden. Und zwar nicht nur Klassik, sondern alles. Und der deutsche Musikwissenschaftler Daniel Müllensiefen hat das ausgewertet. Auf Platz 1 war der Dirty Dancing Soundtrack. Mhm. Auf Platz 2 Marvin Gaye, Sexual Healing. Also alles nicht so weit hergeholt. Mhm, ja. Auf Platz 3 Ravels Bolero.
Oh, bitte.
Und der Musikwissenschaftler hat das nicht sehr verwunderlich gefunden und ich zitiere ihn: Es hat die perfekte Struktur, es ist 17 Minuten lang die richtige Länge für eine Sex-Episode und baut ständig Dynamik auf bis hin zu einem gewaltigen Crescendo. Rhythmisch ist es repetitiv und enthält zwei Melodien, die sich immer wieder spiralförmig umeinander drehen. Das ist doch auch eine schöne Beobachtung, dass sozusagen eigentlich dass die sexuelle Begegnung auch programmatisch hier dargestellt wird.
Ja, ja, man kann das, das ist eine stilisierte Form einer Darstellung davon. Das mag stimmen, wie gesagt, ich bin gar nicht sicher, dass dem Ravel das so ursprünglich eingefallen war, aber die Assoziation ist jedenfalls nicht weit hergeholt. Und eine lustige Sache ist drinnen, apropos Höhepunkt am Schluss. Dieses Stück wechselt die Harmonie 17 Minuten lang nicht. Und nur ganz am Schluss hebelt sich das aus, weil aus dem fortwährenden C-Dur plötzlich E-Dur wird, für ein paar Takte, und dann stürzt alles wieder in C-Dur in sich zusammen. Am Schluss die Posaunen wie bei Schostakowitsch, der 6 Jahre später komponiert hat, seine Lady Macbeth.
Also vielleicht hat er sich dann auch vom Bolero irgendwo Inspiration geholt. Was man schon merkt, ist, da wiederholen sich gewisse Muster. Also Stilmittel, die erotische Begegnungen beschreiben, sind schon sehr oft bei den Bläsern zu finden.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Und auch sonst so die Melodieführung, die Steigerungsdynamik.
Steigerungsdynamik, auf jeden Fall. Das ist keine Frage, ja. Das ist da immer drinnen. Und
vielleicht kann man sagen, die musikalische Erotik oder der musikalische Sex definiert sich schon sehr viel über das Hinstreben auf einen Höhepunkt und dann die Entladung sozusagen.
Aber das gilt natürlich auch für ein Adagio von Anton Bruckner, wo man jetzt nicht unbedingt sexuelle...
Ach, du glaubst es nicht. Bruckner wurde in diesen Internetforen häufig genannt.
Aha. Ja gut, ich kann es mir vorstellen, weil natürlich, nach dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, natürlich ist das auch so. Das ist in mehreren großen, wenn du das Adagio der 8. Bruckner, dauert 24 Minuten und führt in 3 großen Steigerungswellen zu einem gewaltigen Orgasmus, würde ich jetzt schon sagen. Nicht? Also natürlich kann man das auch so dechiffrieren. Man kann ja nicht einmal sicher sein, dass der Bruckner das nicht auch so gesehen hat. Er hätte es nur nie so gesagt.
Eher nicht, gell? Als katholischer, braver, genau. Oberösterreichischer Komponist halt. Aber genauso haben wir heute gesehen, man kann auch Begehren ohne Höhepunkt ausdrücken. Man kann auch das Flimmern und das Flirren die Anziehung sehr schön in Noten gießen.
Absolut. Und das ist natürlich das, was noch viel häufiger vorkommt und viel häufiger eben dann auch entsprechend dechiffriert wird, ob es nun so gedacht war oder nicht. Natürlich, Musik hat immer sinnliche Qualitäten und das hört jeder für sich anders.
Wer ist der erotischste Komponist der Musikgeschichte?
Das ist schwer zu sagen. Also kommt drauf an. In der Subtilität sicher Mozart. Und letztendlich natürlich, wie du vorher schon gesagt hast, also über Tristan und Isolde von Richard Wagner geht nicht viel drüber. Ja.
Fein. Vielen Dank. Danke, lieber Willi. Es war eine wunderbare Stunde.
Danke, liebe Katrin. Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören.
Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne in der App, in der Sie unseren Podcast gerade hören.
Und wenn Sie Anregungen haben, dann ein Mail an podcast@diepresse.com.
Bis zum nächsten Mal.
Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.